Oliver, darf ich dich mal zuerst ins Boot holen und zuerst begrüßen? Herzlich willkommen bei Die rechte und die linke Hand des Podcasts. Schön, dass du da bist und schön, dass natürlich auch ihr Hörpersonen da draußen da seid. Ich freue mich sehr heute. Heute ist eine emotional für uns alle miteinander sehr wichtige Folge. Es wird heute um einen Schwergewichtsweltmeister gehen, um einen Boxer. Aber nicht nur irgendeinen, sondern um den Größten. Aber bevor ich da jetzt die ganze Zeit dahin plaudere, lasse ich wirklich einmal meinen Kompagnon, meinen lieben kleinen Freund zu Wort kommen.
Olli, ist dein Penis oder was?
Jetzt kommt's raus, ne? Mit wem ich die ganze Zeit den Podcast mache in Wahrheit.
Ja, das überrascht mich jetzt selbst ein bisschen. Ja, auch dir ein herzliches Willkommen und auch allen, die uns zugeschaltet haben, die unsere Show genießen. Und ja, es ist die Kälte ins Land gezogen mittlerweile. Es ist Montag. Heute der große Mumo-Podcast.
Der große Mumo. Endlich ist es soweit. Mumo.
Es ist knackig draußen. Und knackig wird auch die Sendung werden. Weil das hast du mir im Vorfeld schon geschrieben. Heute wirst du es richtig knackig.
Versprochen. Ich habe das versprochen.
Versprochen. Weit, ja. Vielleicht nur zum Einfinden in die Show. Hätte man gedacht, einen kleinen lustigen Witz, den ich jetzt in einem anderen Podcast gehört habe.
Ja.
Soll ich den erzählen? Hättest du da Lust drauf?
Ja, bitte.
Okay. Weil es ja so kalt ist, deswegen fällt es mir ein. Treffen sie zwei Schneemänner, sagt der eine zum anderen, hey, wann bekomme ich denn den 50er wieder zurück, den du mir schuldest? Und sagt der andere, im Frühling. Da bin ich wieder flüssig.
Ja, starker Witz. Ich glaube, ich habe es bewusst eine Pause lassen, weil jetzt die Leute sich wahrscheinlich da zerkugeln.
Ja, in beziehungsweise der U-Bahn oder im Auto. Oder irgendwo festhalten. Ja, zubefahren,
wenn sie im Auto sitzen. Genau.
Ja, das ist sehr nett von dir. Super, nein, ich freue mich auf den Helden. Hab da einiges zum Sagen dazu. Mumo ist sowieso lässig. Ich habe mir gedacht, falls heute nichts wird mit Mumo, kennt man in der Hinterpfote, ich meine, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass wir vielleicht mal über einen Heimo Pfeifenberger reden, weil das wäre dann ein Heimo. Ja. Wäre mal fällig, finde ich.
Der Heimo. Heimo kommt sicher mal, Olli. Es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber gib nicht auf.
Wenn man am Dienstag macht, ist es ein Heidi.
Ist ein Heidi.
Ist auch schön.
Das wird alles so schön.
Oder Heifrei. War gut.
Ich glaube, im Heimo geht einiges. Zuerst einmal möchte ich nur Stellung nehmen, weil ihr es wahrscheinlich an meiner Stimme hört. Ja, ich bin noch immer etwas verkühlt. Also der Husten lässt mich nicht los. Ich habe dann auf Anraten von einem sehr guten persönlichen Freund von mir, dem Klausi, sehr zuverlässiger, souveräner junger Mann, der einfach immer den richtigen Rat zur richtigen Zeit loswerden kann oder halt übermittelt.
Und das auch schon im Podcast tat.
Eine Zusendung mal, ja. Aber der hat, wisst ihr, was der mir gesagt hat? Der hat gesagt, Chrissy, kauf da so einen Inhalator. So ein Zerstäuber. Und da füllst du dann oben eine so Natriumchlorid-Lösung, eine 0,9%ige ein und das inhalierst du dann und dann wird dein Husten weg sein. Das ist einmal die gute Nachricht, dass er mir das gesagt hat und ich habe noch eine gute. Ich habe mir das ganze Ding auch bestellt, allerdings erst gestern und das ist jetzt bis jetzt nur nicht da, sollte aber jetzt in den nächsten Minuten eintreffen. Also ich werde es jetzt vor dem Podcast und jetzt kann ich es lüften nicht mehr verwenden können. Das heißt, ich werde hin und wieder die Mute-Taste drücken. Bitte schreckt euch nicht. Das ist, wenn ich huste. Ich bin erstaunt, wie lange ich jetzt schon reden kann, ohne zu husten. Das ist ja auch
toll,
gar nicht so. So selten. Und das habe ich mir jetzt einfach einmal gegönnt und ich kann euch dann in 2 Wochen mehr dazu erzählen, wie das meinen Heilungsprozess vorangetrieben hat oder auch nicht.
Das interessiert
sich. Hast du sowas? Hast du so einen
immer, Inhalator? Der mag immer wissen, was in unserem Leben also abgeht. Nicht nur, früher wollte er mal wissen, was wir auch haben. Darf mich interessieren, vielleicht schreibt er uns das mal in die Kommentare, ob er das immer nur wissen will, was wir anhaben. Aber vielleicht interessiert
er mittlerweile Dieter
sowas mehr.
Aber ja, genau. Und was ihm vor allem auch interessiert ist, das hat er mir einmal geschrieben oder uns geschrieben, wie meine Form am Platz ist. Und da muss ich sagen, ich habe jetzt seit durch diesen Husten und alles drum und dran, ja, wirst wahrscheinlich seit 4 Wochen nicht mehr Tennis spielen können. War am Sonntag aber am Platz mit meinen Kindern und habe mir dann gleich beim Willi, du kennst und schätzt ihn sehr.
Ich kenne ihn nicht, aber
ich schätze ihn sehr. Ja, habe ich meist für Mittwoch 2 Stunden haben wir ausgemacht. Ich hoffe, dass ich heute noch und dann
morgen. Na, für Mittwoch jetzt? Kann. Ernsthaft? Wann? Spät abends oder?
Nein, nicht spät abends, nein.
Ja, weil ich stehe am Platz. Ich mache auch mein Comeback am Mittwoch. Das ist unglaublich, weil ich habe ja den Tennisarm, also falls ihr von mir auch was erfahren wollt, ja.
Nee, natürlich.
Ja, ich laboriere ja seit Frühling eigentlich an Tennisarm und jetzt habe ich endlich die Zeit und die Energie genommen, mich therapieren zu lassen, Physiotherapie. 10 Termine, bin jetzt ungefähr bei Termin 5. Ah, da werde ich am Laufenden halten, wenn der 6. Ist, das sage ich jetzt gleich, heute ich am Laufenden, der ist am Mittwoch. Und direkt danach, weil es ist schon viel besser, geh es wieder an und probiere zu spielen. Um 19 Uhr, also falls wer Zeit hat, kommt zurück vorbei.
Ah, das heißt, du hast da am Sonntag mit der Dave Machine gar nicht gespielt?
Nein, weil der hat mir abgesagt, leider.
Ja, okay.
Ja, aus privaten Gründen.
Nein, müssen wir es da nicht irgendwie da großartig ausbreiten. Ja, da sind wir beide am Platz. Ich bin schon am Nachmittag am Platz und hoffe, dass ich mir da...
Kannst du mir noch ein paar gute Tipps mit auf den Weg geben dann
vielleicht? Das kann ich vielleicht. Aber ich hoffe da, dass ich noch ein paar Mal zum Inhalieren komme vorher, dass ich das mit dem Husten einfach ein bisschen in den Griff kriege, weil ich merke schon, dass wenn ich mich anstrenge, wenn ich laufe oder halt so, dann huste ich mehr, als wenn ich mich ruhig halte. Und das bringt dann auch nichts, wenn ich mich dann voll abhuste am Platz.
Verstehst? Du musst einfach dir das imaginieren, ja, wie der Klausel das zu dir sagt. Inhaliere, mein Freund. Das kann man so richtig vorstellen.
Ein bisschen mit Howard Carpendale. Howard Carpendale ein bisschen.
Ja.
Der Howie hat angerufen.
Oder wie hast du denn gesagt? Vielleicht kannst du es noch. Hat er gesagt, du musst inhaliere. Kann auch sein.
Inhaliere muss er. Inhaliere. So, ja, was er in Wahrheit gesagt hat, ist, du musst dir kaufen so einen Inhalator und da tust du einen im Mund und dann atmest du da ein paar Minuten und das geht so gut, Husten ist weg. Eigentlich hat er es so gesagt.
Ich habe gehört, dass das Muhammad Ali, sein Trainer, hat ihm das einmal gesteckt. Du musst trashen mit der Faust auf die Gosche von den Gegner.
Und manchmal auch in den Bauch. Musst hauen, musst abwechseln. In die Gauschen und in den Bauch. Und hinten rein, in die Nieren auch. Aber ist, glaube ich, verboten.
Ja. Deswegen.
Ja.
Hat es auch nie zu Ruhm und Ehren gebracht. Weil er hat immer in die Nieren gehauen. Das ist jetzt natürlich absoluter Blödsinn gewesen, liebe Leute. Glaubt's mir, das
nicht? Ja, weil es hat keiner zu mehr Ruhm und Ehren gebracht.
Genau. Genau, das ist nämlich jetzt
wunderschöne
Brücke, ein wahrer Held. Das ist eine schöne Brücke, oder? Komm, jetzt gehen wir rein. In das Leben, in alles, in die Emotionen, in so viel. Dieser Mann, ich sag's euch, der bietet uns so viel an, eine so unglaublich breite Palette, ein vielschichtiger Held. Vielschichtiger geht's gar nicht. Wir reden über einen Freiheitskämpfer, über einen Politiker, über ein Idol für Schwarze und weiße Männer und Frauen. Es ist so umfangreich. Es ist viel umfangreicher als der Heimo Pfeifenberger. Es ist...
Vermutlich schon, ja.
Vielleicht kann man da, um meinen Monolog zu beenden, ich imaginiere mir das jetzt, ja. Eine Schlagzeile, wie man da den Podcast dann auch nennen könnten. Vom Verräter zum Vorreiter. Was hältst du davon?
Ja, das musst du dann später im Laufe des Podcasts einfach nur ein bisschen näher erklären, wie du das mit dem Verräter meinst. Das ja, kann ich jetzt momentan noch nicht ganz lesen oder greifen, ja, was du damit sagen Wehrdienst, möchtest.
Ne? Und so, weil er ja das Land verraten hat. Ich weiß nicht, du hast ihn vorbereitet.
Ja, das sehen manche dann vielleicht so, gell?
Ja,
sicher. Dazu habe ich nie gehört, zu diesen Personen.
Du nicht, du bist offen.
Ah ja, klar, aber ich habe da nicht damals gelebt.
Ja, aber vielen Dank auch wieder für diesen Helden. Es ist super. Es ist der Muhammad Ali gehört wieder mal zu der Art von Held, die mir auch den Horizont wieder erweitert haben, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe. Das ist ja oft so interessant. Man blickt dann wieder so, zumindest für kurze Zeit, ein bisschen über den Tellerrand, gell? Und das aufgrund der Biografie von einer Person. Weil du denkst da, ich meine, bei Muhammad Ali hat man es schon ein bisschen gewusst, aber trotzdem, man weiß gar nicht so viel unterm Strich dann von ihm. Und dann denkt man sich vielleicht, ja, Muhammad Ali, da weiß ich eh schon einiges, aber man weiß gar nichts. Und das ist dann immer so spannend für mich. Und dann merkt man erst eben, wie tiefgründig der war und was er alles für Motivation gehabt hat, auch außerhalb des Ringes. Und das finde ich sehr interessant, dass man da einfach dann die Schichten der einzelnen Personen ein bisschen abschält. Das ist ja fast ein bisschen wie bei uns, weil wir, die Leute, die glauben auch, wir sind Podcaster, die einfach nur über irgendwelche Helden so oberflächlich daherreden. Die wissen ja gar nicht, dass wir auch so tiefschichtig sind. Über was wir alles reden, abseits des Podcasts, wenn wir mal nicht aufnehmen, da gingen wir auch in die Tiefe. Das wissen die Leute aber gar nicht. Und das ist bei unseren Helden auch so. Also von daher, Leute, beschäftigt euch genau mit den Menschen. Schaut drauf, habt einen Blick drauf. Auch bei Songs zum Beispiel. Da gibt es so viel One-Hit-Wonder, hört euch mal ein zweites Lied an. Vielleicht ist das ganz anders. Vielleicht ist das viel besser. Das ist mein Tipp fürs Leben. Wäre vielleicht eine eigene Rubrik wert.
Danke, Olli, für diese sehr bewegenden Worte.
Gerne.
Ich glaube, jetzt legen wir los und fangen wir mal mit der ersten Schicht an. Du hast ja gesagt, dass wir da Schicht für Schicht abarbeiten. Die erste Schicht, die, glaube ich, die meisten von euch kennen werden, ist Muhammad Ali, der Boxer. Ja? Er war unbestritten ein sehr außergewöhnlicher Boxer. Hat es ja mehrmals zum unumstrittenen Weltmeister im Schwergewicht geschafft. 3-mal insgesamt. Und das ist etwas, was immer für den Olli so schwieriger zum Greifen ist. Dieses, warum ist es bei den Boxern so wichtig, dass sie nicht nur einmal Weltmeister waren, sondern oder das dann länger verteidigen? Warum ist es was Besonderes, dass der zum Beispiel 3-mal Weltmeister wird, sie quasi immer wieder zurückkämpft? Da gibt es ja diesen Spruch, dass ein echter Champ, und so werden Schwergewichts- oder überhaupt Weltmeister im Boxen ja genannt, einfach wieder aufstehen. Und genau darum geht es. Und das hat er mehrmals unter Beweis gestellt. Er ist nicht immer besiegt worden vorher, also zumindest nicht im Ring, sondern einmal, der Olli hat sich schon angeschnitten, eigentlich am Höhepunkt seiner Schaffenskraft als Boxer. Ja? In seiner Prime als Boxer durfte dieser Mann ja nicht einmal kämpfen, weil ihm die Lizenz entzogen worden ist, weil er es verweigert hat, in den Vietnamkrieg zu ziehen. Gibt es einige Aussagen dazu. Eine, die mir auf jeden Fall sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ist, wenn man zurückdenkt an die 60er Jahre in den USA, Rassentrennung war noch immer ein Thema. Es war nicht selbstverständlich, dass Farbige oder People of Color einfach an Universitäten studieren können. Es war nicht normal, dass die in einem Restaurant, das für Weiße gedacht war, sich hinsetzen können und was essen können oder was trinken können. Das war alles strikt getrennt. Unvorstellbar, für uns heutzutage, zumindest da in Mitteleuropa. Dennoch ist es noch nicht so lang her, dass das der Fall war. Und es ist sogar ihm dann als Helden in seinem Land, in Amerika, also in den USA, passiert, dass er in einem Lokal nicht essen durfte. Und das hat alles einiges mit diesem Mann gemacht, der in einer Zeit ganz groß war, in der sie natürlich viel getan hat. Es war Bürgerrechtsbewegung, ist immer stärker geworden, eine Antikriegsbewegung hat es gegeben. Es hat diesen sinnlosen Krieg in Vietnam oder für viele sinnlosen Krieg in Vietnam gegeben. Es hat popmusikalische Phänomene gegeben. Drogen sind irgendwie anders behandelt worden. Hippietum, das ist ja alles in Wahrheit, auch im Film Forrest Gump ist ja das alles ganz gut zusammengefasst, finde ich, ja, mit der Nation of Islam Film. Und so weiter, ja, religiöse Befreiung. Überhaupt zur Emanzipationsbewegung der Afroamerikaner, das alles, ja, hat ihn sehr, sehr beschäftigt sein, eigentlich sein Leben lang, muss man auch sagen, und er war da sehr bahnbrechend, er war eine sehr wichtige Persönlichkeit. Ich würde ja eigentlich in einem Atemzug mit Malcolm X, Martin Luther King und dann kommt schon er, ja, für mich.
Na, durchaus.
Dann kommt schon Muhammad Ali, was diese Bewegung angeht, ja.
Ich verstehe ja vollkommen, warum du fasziniert bist von diesem Helden, weil du ja auf amerikanische Präsidenten stehst. Und für mich hätte er genauso amerikanischer Präsident werden können.
Ist aber nach wie vor, es wird nicht wahrer, wenn du es immer und immer wiederholst, ja.
Doch.
Wieso stehe ich auf amerikanische Präsidenten?
Na, das ist ein Gimmick, oder?
Das du mir umhängen willst, oder?
Ich glaube, das hast
du selber umhängt, oder? Weil ich einmal George W. Bush besprochen habe, oder?
Ja, und weißt du, in der Hinterhand einige amerikanische Präsidenten schon vorbereitet hast. Und
liebe Leute, glaubt es nicht, was der Olli zu dem Thema sagt. Sie stehen drauf. Aber jetzt, bitte, konzentrieren
wir uns auf einen Mann. Schreibt uns in die Kommentare, welchen amerikanischen Präsidenten der Christian als nächster aussiehauen sollte.
Schauen wir uns einmal den Mann an, um den es heute geht. Er ist nicht Präsident worden, das kann ich schon vorweg schicken. Und er ist unter dem Namen Cassius Marcellus Clay geboren worden. Und zwar am 17. Jänner 1942 in Louisville, Kentucky, Süden. Ja? Mhm. Er kommt aus sehr bescheidenen Verhältnissen, wie so oft bei Boxern. Ja? Mhm. Hat es aber dennoch geschafft, zu einem der bedeutendsten Schwergewichtsboxer. Was heißt dennoch? Er hat es geschafft, zu einem der bedeutendsten Schwergewichtsboxer des 20. Jahrhunderts oder überhaupt. Ja. Zu werden.
Wobei, Christian,
er ist ja zum Sportler des Jahrhunderts gewählt worden. Darf ich das nur kurz zu Ende bringen?
Bitte. Nein, ich habe mir gedacht, du machst gerade Pause und kann eine grätschen, aber du hast die Pause noch gar nicht gemacht.
Er ist 1999 auch zum Sportler des Jahrhunderts gewählt worden vom Internationalen Olympischen Komitee. Und Berühmtheit hat er erlangt, vor allem durch diese weltweit übertragenen Kämpfe in den 70er Jahren gegen Joe Frazier. Da haben es dreimal gekämpft. Ken Norton und natürlich unvergessen Rumble in the Jungle oder Thriller in Manila. Gegen George Foreman.
Super.
In Manila. Da ist er einfach berühmt geworden und man muss auch diese Boxerkarriere, man kann sie durchaus in drei Phasen einteilen. In den jungen, nur sehr schnellen, ja, durch den Ali Shuffle, diese Beinarbeit von Ali, die war einfach
einzigartig,
ganz genau, Ali. So hat er sie in die Herzen meines Vaters, also in die Herzen, sie hat eigentlich, mein Vater hat nur ein Herz gehabt, glaube ich, in das Herz meines Vaters und die Herzen vieler anderer geboxt, weil diese Kämpfe, die sind sogar bei uns im kleinen Österreich übertragen worden, nur schwarz-weiß. Olli zeigt mir gerade Bilder. Der hat die Webcam jetzt gerade irgendwie runtergenommen und hat mir ein Bild von mir selber gezeigt. Das auf seinem Schreibtisch steht, rührt mich immer noch sehr.
Bald ist nämlich wieder soweit. Das ist ein Bild von meinem Weihnachten von letzten Jahr, wo wir beide beim David aus Fuschl am See waren. Und da hat es geschnieben. Das war so schön. Das werden wir heuer, bald ist wieder soweit, wiederholen. Im besten Fall.
Und vielleicht machen wir heuer dein Weihnachten zu unserem Weihnachten.
Ja, und ich würde uns sehr, sehr gerne auch beim Dave aus Linz einladen. Also lieber David, mach dich schon mal bereit, dass wir am 9. Dezember bei dir vorbeischauen und dann vielleicht mit dir gemeinsam einen Spaziergang machen und jeder horcht für sich unseren Podcast. Das wäre für mich eigentlich eines der schönsten. Das ist eine schöne Vorstellung. Du, aber Christian, ich wollte vorher noch sagen, der Muhammad Ali, ich meine, oftmals ist es so, dass die keine gute Kindheit gehabt haben und aus dem heraus auch aus der Aggression und Frustration heraus dann Boxer werden wollten. Das war ja bei Muhammad Ali gar nicht so. Der hat ja das erst später als Teenager auf den Schirm gekriegt. Aus einem sehr geringen Grund eigentlich, aus einer Lappalie heraus, hat er sich gedacht, das ist der Grund, ich möchte Boxtraining machen. Wie war denn das?
Naja, so Lappalie. Also er war noch nicht Teenager, er war 12 Jahre alt und es ist ihm sein Fahrrad gestohlen worden.
Ja, unterm Strich.
Was, glaube ich, 1954 ja. auch schon nicht so an. Eine Lappalie war, ne, Olli?
Ja, das stimmt.
Das war schon, das natürlich aus ich glaube nicht, dass er da so wie jetzt, wenn deinem recht, Kind ja. das gestohlen wird, der kriegt spätestens 24 ja. Stunden später hat der ein neues Fahrrad.
Und ich glaube, so. Auf einen Lieferdienst drauf an,
ja. Ja, oder in der Forst ist sicher in irgendein Geschäft. Aber ich glaube, so war es beim Cassius Clay nicht, oder?
Nein, das stimmt, ja. Das war jetzt ein bisschen eindimensional, obwohl ich vorher von unserer Tiefschichtigkeit geschwärmt habe, die tatsächlich auch besteht. Also möchte ich trotzdem eigentlich dahinter stehen, was ich da vorher gesagt habe, oder dazu stehen. Aber das war jetzt nicht so weit gedacht. Da hast du vollkommen recht, das habe ich aus der Perspektive des heutigen Ollis betrachtet.
Der heutige Olli, wenn dem eine Stange bricht, kauft er sich ein neues Radl.
Beim mit Clay. Der Versicherung, mit dem Versicherungsgeld vom Alten.
Cassius Clay, ja, hat sich aber gedacht, na, ich gehe boxen und dann, wenn ich den Dieb wieder sehe, dann werde ich ihm das heimzahlen. Wenn ich den erwische, dann werde ich ihn prügeln. Und da lerne ich vorher lieber, wie man richtig boxt. Das war ja die Geschichte dazu.
Genau.
Also als weiteren Grund hat er aber auch in seiner Autobiografie von 1975 die Ermordung des Jugendlichen Emmett Till, ja, schwarzen Jungen, durch weiße Rassisten genannt. Da seht ihr, 75 war das schon ein bisschen, ich sage es einfach einmal politisch oder ja, aktionismusmäßig, da war er schon mehr auf Schiene. Weiße Rassisten töten einen schwarzen Jugendlichen und werden freigesprochen. Mhm. Damals glaube ich nicht einmal, dass das so eine Seltenheit war in den Südstaaten.
Ja. Aber er hat es auf dem Radar gebracht,
unter anderem. Er hat es auf jeden Fall am Radar gehabt, ja.
Genau.
Wahrscheinlich viele andere auch, aber er hat etwas dagegen getan. Ja.
Das ist, glaube ich, der wirklich der Punkt einfach auch beim Cassius Clay und später im Muhammad Ali. Er hat sich einfach dazu berufen, vielleicht sogar gefühlt, einfach abseits seines Sportes seine Berühmtheit zu nutzen, um einfach auf Missstände aufmerksam zu machen. Und das ist natürlich, das ist der Grund, warum ihm die Menschen einfach so zugegangen sind und auch so dankbar waren und vor allem natürlich die jungen Schwarzen. Und was hat er da alles gemacht, Christian?
Bevor ich darauf eingehe, möchte ich jetzt nur kurz noch einen Gedanken, der mir während du da gesprochen hast, kommen ist, möchte ich auch noch mit euch teilen und möchte euch schenken, ist, das war 1975, ja. Da denkt man sich, das ist ja eigentlich schon ziemlich lange her. Andererseits ist es ja in den USA noch immer so, dass wenn du eine schwarze Hautfarbe oder eine dunklere Hautfarbe hast, dass du öfters von der Polizei angehalten wirst, dass du tendenziell eher im Gefängnis sitzt, dass du tendenziell eher bei der Verkehrskontrolle auch erschossen wirst, Olli.
Tendenziell, ja.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist höher, als wenn du in den USA mit dem Auto fährst und aufgehalten wirst.
Ja.
Und jetzt gehen wir tief rein, Olli. Jetzt kannst du dich anschneiden. Wie denkst du darüber, mein lieber kleiner Freund?
Worüber? Das, was du gerade gesagt hast, dass man tendenziell, wenn man People of Color ist. Zugehört, gell? Nein, ich hab da gerade was durchgelesen. Aber das habe ich sehr interessant gefunden, was mich da durchgelesen. Aber ich hab's, glaube ich, schon, trotz allem habe ich schon aufgenommen. Ja, was soll ich dazu denken? Das ist natürlich ein Skandal. Alle Menschen sind gleich. Jeder, der mich kennt, weiß natürlich, dass ich großen Gerechtigkeitssinn habe und auch sehr große Schwäche für Menschen habe, die weniger Chancen haben im Leben und das auch beruflich ausübe, genauso wie du. Und von daher ist es uns natürlich ein Bedürfnis, dass Gleichberechtigung herrscht auf dieser Welt. Ganz klare Sache, ganz klarer Standpunkt, Christian. War das eh die Frage, oder? Hat die Antwort zur Frage gepasst?
War jetzt ja floskelhaft beantwortet, aber ich lasse dir das einfach einmal durchgehen. Ja? Schauen wir uns einmal den Karrierebeginn von Muhammad Ali an.
Ja, da kann ich dann wieder was dazu sagen. Und wieder Floskel zurechtgelegt.
Du, ist dir eigentlich klar, dass der Muhammad Ali Olympiasieger war?
Ja.
Als Cassius Clay ist er noch 1960 Olympiasieger geworden, nicht im Schwergewicht, aufpassen, im Halbschwergewicht. Es ist ja oft so, dass die Boxer erst mit der Zeit schwerer und blader werden. Ist ja bei mir auch so. Oder?
Nein, okay, für mich, ja. ich sehe die zum Beispiel nicht so. Also für mich, ich sehe deine inneren Werte. Ja? Und da bist du für mich leicht wie eine Feder. Da bist du für mich Sonnenschein und
keine schweren inneren Werte, super.
Ja, ein Regenbogenkind.
Ein Regenbogenkind. So wie Muhammad Ali, der Olympiasieger geworden ist und dann nicht einmal als Olympiasieger in einem Restaurant neben Weißen sitzen durfte.
Da haben wir das jetzt, gell?
Was für ein Land? Was war das, hä? Was war das für ein Land damals?
Ja, damals ist halt das tragende Wort da jetzt auch, weil so lange, wie du vorher gesagt hast, ist das halt noch nicht her. Und je älter ich werde, desto klarer wird mir, wie wenig lang das erst her ist. Weil wie ich jung war, habe ich halt gehört, ja, okay, früher, da waren halt, hat es halt Menschen gegeben, die unterdrückt worden sind und Frauen haben nicht die gleichen Rechte gehabt und alles Mögliche. Und wir merken es ja auch immer wieder bei unseren Retro-Formaten um einen Pumuckl und um He-Man und so, wo halt das auch immer wieder ganz deutlich gemacht wird, wie die Tila zum Beispiel dargestellt wird bei Masters und so. Haben wir ja schon drüber geredet. Und die mittlerweile weiß ich, wie kurz das eigentlich erst her ist, weil wenn ich jetzt 20 Jahre zurückdenke, dann ist es genau gleich eigentlich vom Gefühl her wie aktuell. Aber wenn ich von meiner Geburt 20 Jahre zurückdenke, dann sind wir genau in der Zeit, wo es so zugegangen ist. Und das ist einfach irgendwie schauderhaft, möchte ich fast sagen.
Ja. Vor allem auch die Tatsache, dass deine Matura schon länger als 20 Jahre zurückliegt.
Ja, das ist jetzt das auch. Ja. Das liegt jetzt daran, dass es schauderhaft ist, wie alt ich mittlerweile bin. Aber einfach diese 20 Jahre, seit ich halt Mitte 20 war und jetzt, das hat es in meinem privaten Leben nicht viel Unterschied gegeben. Aber wenn ich jetzt von meiner Geburt eben 20 Jahre zurückgehe, dann merke ich, wie in welche, da sind wir ja eben in dieser, ja, für mich persönlich fast in dieser Steinzeit. Aber ich komme auch immer mehr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. In echt befinden wir uns ja eh sowieso nach wie vor in der Steinzeit. Was das die ganze Situation in unserer Welt betrifft. Aber wir verplaudern uns. Du, wie ist denn das, oder soll ich vielleicht so eine kleine Parallele oder Anekdote erzählen, was die Überschneidung aus meinem Lieblingssport, dem Catchen, kommt.
Ich habe gehofft, dass du das aufgreifst.
Sehr gern mache ich das. Sehr, sehr gern. Muhammad Ali hat sich gut verkaufen können. Das hat er ja einfach, das hat er auch unterschieden. Und der hat ja das angelegt, er hat ja seinen Charakter quasi entwickelt. Und darauf hat er es auch angelegt. Und deswegen hat er auch so viel mediale Aufmerksamkeit gekriegt, unter anderem. Er hat genau gewusst, was er wann sagen muss, wie er die Medien triggert. Und das hat er sich, glaube ich, abgeschaut vom Wrestling. Weil da sind die Menschen natürlich.
Das sagt er auch, genau. Das hat er erzählt auch in einer Doku, die ich gesehen habe. Weißt du noch den Namen des Wrestlers, den er da gesehen hat, von dem er sich das abgeschaut hat?
Das weiß ich auch noch. Das ist George's George gewesen. Jemand, der in dieser Zeit absoluter Topstar war. Und kleine lustige Anekdote dazu, der die Rechte des Namens sind dann irgendwann einmal frei zu vergeben gewesen. Die hat sich dann der Macho Man Randy Savage gesichert. Der Macho Man hat aber selber schon den Namen gehabt. Und deswegen hat er diese Rechte dann seiner damaligen Freundin weitergegeben und jetzt hat sie dann seine damalige Freundin George's George genannt. Das war dann in die 90er Jahre. Das ist eine völlig verrückte Geschichte. Aber
das heißt, das Ganze, ich bin der Schönste, ich bin der Beste, dieses Gehabe, das ist ja schwarze, farbige, besser gesagt, Männer der damaligen Zeit ja niemals an den Tag gelegt haben, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Das waren brave, am Boden schauende Männer. Und dann kommt der Ali plötzlich daher und sagt, er ist so schön, schau, im letzten Kampf bin ich überhaupt nicht getroffen worden und ich bin nur immer so schön und er fährt sich so übers Gesicht und ich bin sowieso der Größte und der Beste und so weiter. Das war das erste Mal, ja, dass so etwas passiert ist, im amerikanischen Fernsehen auch, dass sich ein schwarzer Mann so geäußert hat. Und das war auch bahnbrechend, Olli. Und jetzt möchte ich dich schon wieder weiterreden lassen. Also ich habe mich jetzt da kurz mittragen lassen von dieser Welle der Euphorie.
Schön, dass wir die erzeugen heute wieder. Wie die letzten 4 Jahre. Also horcht euch gerne bei euren Folgen von uns an, wenn es von dieser Welle weitergetragen werden wollt. Na, aber das war es eigentlich eh schon diesbezüglich. Er hat dann nur 2-mal weitere Überschneidung gehabt mit dem Wrestling-Sport. Und zwar einmal bei WrestleMania 1, glaube ich, war es. Da war er nämlich als Stargast mit dabei und war da Ring-Announcer oder Ringrichter oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Was natürlich maßgeblich auch unter anderem dazu beigetragen hat, dass das ein Erfolg war. Und dann später hat er ja noch diesen legendären Kampf gegen Antonio Inoki gehabt, der aus eine japanische Wrestling-Legende, erst vor kurzem gestorben ist. Der ist allerdings sehr kritisch beäugt worden ist.
Ja, davon habe ich gar nichts gewusst.
Ja, deswegen sage ich das.
Na, sag mehr. Kannst du mehr dazu sagen?
Na, mehr, ja, da gibt es nicht viel. Es war halt ein Schaukampf, natürlich ein ausgemachter.
Hat er geboxt oder gerestelt? War das schon eine Vorgabe für Rocky 3? Ja,
Ich hab den Kampf nie gesehen, weil es einfach, weil mich das nicht so interessiert, aber ja.
Weißt du, der Boxweltmeister gegen den japanischen Champion im Wrestling, wer ist stärker?
So? Ich glaube, es war einfach das Aufeinandertreffen von zwei nationalen, absoluten Legenden. Also der Antonio Inoki war halt in Japan, ist ein Megastar gewesen. Und da haben sie halt einen riesen Hype drum entwickelt, aber der Kampf selber war, glaube ich, nicht zum Anschauen. Soweit ich die Dinge, die ich darüber weiß, noch wiedergeben kann. Aber
ich verstehe.
Das war es dann auch schon wieder. Lieber Christian, wir können gern weitergehen in Muhammad Ali seiner Biografie. Wie ist denn das dann weitergegangen? Er ist dann aufgestiegen und hat dann auch die ersten Titel abgesahnt.
Er ist Profi geworden und hat es dann geschafft, auch einen Kampf um den Weltmeisterschaftstitel im Schwergewicht zu bekommen. 1964 sind wir jetzt. Und zwar war der amtierende Schwergewichtsweltmeister ein unglaublicher Schläger. Also der Mann mit dem härtesten Punch der Geschichte, sagt man auch. Sonny Liston. Dessen Eltern noch, oder Großeltern, ich glaube, es waren die Großeltern, bitte nagelt mich darauf nicht fest, liebe Historiker da draußen, dessen Großeltern noch Sklaven waren und der hat riesige Hände gehabt. Sonny Liston, also Muhammad Ali, der damals noch Cassius Clay geheißen hat, dem hat, glaube ich, niemand irgendwie eine Chance eingeräumt. Ja. Es war einfach ein Kampf und ist als gegeben angesehen worden, dass Sonny Liston gewinnt. Ja, und haut den jungen Burm einfach um und zack, fertig, nächste Titelverteidigung. Dem war aber nicht so. Er hat sich durchgesetzt und ist dann Weltmeister geworden, zum ersten Mal. Und zwar eine Sensation. Olli.
Absolut.
Aus Außenseiter.
Keiner hat ja dran geglaubt.
Außer er, wahrscheinlich.
Richtig, ja.
Er war einfach viel schneller. Hat sich da klar überlegen gezeigt. Und man kann sich den Kampf natürlich nur in einer schlechten Qualität auch, wenn ihr Lust habt, auf YouTube anschauen.
Aber interessant, Sonny Liston, wenn man sich jetzt nicht im Boxen gut auskennt, also mir hat er jetzt eigentlich nichts gesagt vorher. Hast du ihn kennt? Dein ja, Vater mit den vielen Herzen hat ihn ein paar Mal schon gesehen?
Das weiß ich jetzt gar nicht alle. Mhm. Aber und ich weiß ja nicht, ob ich ihn durch die Muhammad Ali Geschichte kennen, aber so eine Listen hat man schon was gesagt, ja, ist schon ein Begriff, wenn es dir ein bisschen mit Boxen auseinandersetzt, kennt man diesen Namen, wird er immer zu den einfach härtesten Punchern ever gezählt.
Mhm.
Und das ist ja was im Boxen. Ne?
Das stimmt. Mhm. Naja, du, wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen zügig und knackig durch seine Karriere durchgehen.
Ja. Pass auf, was jetzt passiert.
Ja.
Im weiteren Verlauf des Jahres ist es dann passiert und Cassius Clay hat seine Mitgliedschaft in der Nation of Islam öffentlich gemacht und hat dann Führer der Nation of Islam, Elijah Muhammad, den Namen Muhammad Ali bekommen und hat sie dann so also nennen lassen ab diesem Zeitpunkt. Und das haben dann viele Leute nicht ganz verstanden natürlich. Er hat immer gesagt, ja, Cassius Clay, das ist mein Sklavenname, Muhammad Ali ist dann mein richtiger Name und das hat dann auch einige Kämpfe gegeben, wo er mir natürlich dann provokanterweise auch seine Gegner dann immer nur Clay oder Cassius Clay genannt haben. Und da gibt es ja dann den ganz bekannten.
Der George Foreman in erster Linie, glaube ich, auch, oder?
Nein, das war schon vorher. Wo ihm der einfach immer nur Cassius Clay genannt hat und der Muhammad Ali ihn ja während dem Kampf dann, also im Vorfeld schon und dann auch nachher. Während dem Kampf die ganze Zeit anschreit, say my name, verprügelt ihm vorhin so, say my name und so, und sagt ihm auch schon, ich werde dich so windelweich prügeln und du wirst meinen Namen dann schon noch sagen und so.
Episch.
Ja,
episch. Würdest du sowas auch ganz gerne mal machen?
Am Tennisplatz vielleicht.
Ah, ja, das ist ja 2023, gell? Wenn wir beide am Platz stehen und Lisa gehen wir, Christi, also, ich heiße Christian. Und dann links, rechts, Jogs,
schicke dich.
Say my name. Okay, Christian, lass mich einen Punkt machen.
Ja, genau. Ja, dann gibt es einen Rückkampf 1965. Gegen den Listen, genau. Ali gewinnt wieder. Und dann sind wir ungefähr so am Karrierehöhepunkt von Muhammad Ali angelangt. Das war die Zeit, wo er eigentlich unantastbar oder unbesiegbar gewirkt hat. Er hat die Beatles getroffen. Er hat Elvis getroffen. Ja.
Mhm.
Er hat seine Kämpfe einfach gewonnen. ich sage es einfach einmal im Vorbeigehen, natürlich war es nicht so, es waren harte, tolle Kämpfer, denen er gegenübergestanden ist, aber er hat eine gewisse Überlegenheit einfach ausgespielt und gehabt da. Er war schön, er war präsent in den Medien. Ich weiß nicht, ob du überhaupt noch daran erinnern kannst, wir haben einmal, ich habe das einmal im Internet gefunden, es hat da einen Comic gegeben, Superman versus Muhammad Ali.
Geil, ne?
Ja, dazu also Crossover gegeben und ich habe da Seiten gefunden, also ich habe nicht das Original gelesen leider, aber ich habe eine Seite gefunden, wo ich das dann so durchlesen konnte oder durchblättern, ja. Ich weiß nicht, ob ich es komplett gelesen habe. Es war allerdings so, dass Superman versus Ali von DC herausgegeben, dass, ja, ihr werdet euch jetzt fragen, wer hat denn da diesen Kampf gewonnen?
Ja, das frage
ich
mir.
Und ich sag's euch, es gibt nur einen, der der Größte ist, und es ist Muhammad Ali. Und das habe ich dir damals, das ist schon wahrscheinlich 10 Jahre her, habe ich das erzählt, weil ich komplett von den Socken war, ja, ich als alter Boxfan, was, das gibt's ja nicht. Muhammad Ali schlägt in einem Kampf dann wirklich Superman. Wie kann man Superman schlagen? Du hast gesagt, siehst du, das zeigt dir erst einmal, wie groß dieser Typ damals medial war.
Das stimmt. Gell? Und über wie viele Runden ist der Kampf gegangen?
15 damals noch.
Kann aber auch sein, dass er da natürlich mit der Mafia ein bisschen zusammengespielt hat, dass der Superman da vielleicht sie kaufen hat lassen. Ist das möglich, Christian?
Schwierige Frage. Aber ich glaube, Superman ist nicht käuflich.
Tja. War Ali käuflich? Weil, ich meine, das ist ja auch was. Ich meine, das müssen wir jetzt nicht groß herausarbeiten in dem Podcast. Da könnte man aber mal einen eigenen Podcast machen, ja? Boxen und Mafia. Aber glaubst du, war Ali sauber?
Ich schätze ihn als sauber ein.
Okay. Und war Listen sauber?
Dann später, wie Don King dann seine Finger im Spiel gehabt hat, weiß ich nicht, ob alles sauber gelaufen ist mit Rumble in the Jungle, Thriller in Manila. Glaube ich nicht bei Don King, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, dass Ali sauber geblieben ist.
Wie sauber kann es sein, wenn man mit Diktatoren zusammenarbeitet? Das ist natürlich die große Frage. Gell?
Das ist die große Frage.
Genau.
Es war jetzt allerdings soweit. Im April 67 wurde Ali, also 9 Jahre vor meiner Geburt, ziemlich genau, kurzer Huster, den ihr nicht gehört habt, weil
ich
auf Mute
bin. Ich habe nicht gehört, obwohl ich es eigentlich ungefiltert über Skype einer kriege.
Habe ich für dich auch. Vielleicht hörst du mir jetzt über dieses Mikrofon heute sogar.
Spannend, ja.
Jetzt bin ich aber spannend. Gespannt, womit ich dann überhaupt jetzt dann.
Naja, das hat ja mit dem
nichts zu tun. Im Audition aufnehmen.
Das passt schon.
Das passt. Anyways, das interessiert euch ja gar nicht. Er hat den Wehrdienst verweigert. Okay, er hat seinen Glauben genannt und er hat gesagt, nein, ich werde nicht 10.000 Meilen von zu Hause entfernt helfen, eine andere arme Nation zu ermorden und niederzubrennen, nur um die Vorherrschaft weißer Sklavenherren über die dunklen Völker der Welt zu sichern. Dann hat er ein ganz bekanntes Zitat gesagt und ich zitiere wieder, also ich zitiere auf Deutsch übersetzt, kein Vietcong nannte mich jemals Nigger.
Das finde ich ein super Zitat. Also das haben wir vorher schon gedacht, dass das einmal außer haust. Und ja, besser. Also er hat schon den Nagel auf den Kopf getroffen, sehr oft, muss ich sagen, mit seinen Zitaten. Absolut. Und Aussprüchen.
Absolut. Genau. Auf jeden Fall hätte er sich das nicht erlauben dürfen und es ist ihm sein Titel entzogen worden, er hat eine Strafe bekommen, blieb aber gegen Kaution auf freiem Fuß, hat allerdings nichts machen können, hat vom Ersparten leben müssen, ist viel herumgesessen, hat er keinen Grund gehabt, warum er trainieren hätte sollen, um sich fit zu halten und so weiter. Ist in so ein ziemliches Loch reingefallen. Das wird in den Dokus gar nicht so sehr herausgearbeitet, finde ich. Wo das sehr gut rauskommt, ist im Film Ali, in dem Will Smith, den Ali spielt. Hast du den vielleicht einmal gesehen? So Jahrtausendwende-Film. 2001, glaube ich.
Den habe ich leider nie gesehen. Was das, es gibt so Filme, solltest die will man immer schon mal sehen. Und es gibt immer irgendwelche Gründe, warum sie sich nie ergibt. Es geht sich immer nicht aus.
Und das immer ist, gerade traurig, nicht aus. Ja.
Ja. Will Smith. Will Smith mir gehen.
Von, ja. Gut, 1970 wurde die Sperre aufgehoben. Bis dahin hat er keine Boxlizenz erhalten. Das heißt, er konnte nicht arbeiten. Der Reisepass wurde eingezogen. Das heißt, er hat nicht das Land verlassen können. Ziemlich Eingriff auch in die Freiheit, muss ich sagen. Ja, und er ist dazu gezwungen worden, in seiner Prime 3 Jahre inaktiv zu bleiben. Olli wird uns jetzt kurz verlassen und ich werde euch ein bisschen was erzählen über sein Comeback. Erst 1970 durfte Ali wieder in den Ring steigen. Hat sich da so langsam wieder hochkämpfen müssen. Er hat natürlich nicht gleich wieder einen Titelkampf bekommen, ist eh klar. Hat Jerry Quarry und Oscar Bonavena besiegen müssen. Und erst dann hat er sie einem, der ist ja sicher bekannt, Joe Frazier, ja, der stellen dürfen, der inzwischen allgemein anerkannt der unbesiegte Weltmeister war. Das ist dann hochstilisiert worden zum Fight of the Century, zum Boxkampf des Jahrhunderts. Und das Interesse dafür hat weit, also die Kreise, die sind, das ist weit über die Boxsportfans hinausgegangen. Ja. Die Kontrahenten haben verschiedene kulturelle Strömungen repräsentiert, während Ali mit den teilweise sehr provozierenden Auftreten seinem Engagement gegen den Vietnamkrieg, ja, und einfach seinem Eintreten für die Emanzipation der Afroamerikaner zu einem Symbol der amerikanischen Gegenkultur geworden ist, wurde Frazier ja, von Teilen der amerikanischen weißen Kultur als sogenannter, und ich zitiere wieder, bitte nagelt mich darauf jetzt dann nicht fest auf diesen Ausdruck, als guter Neger angesehen. Ja. Und deshalb hat ihn Ali als Onkel Tom verhöhnt. Onkel Toms Hütte sagt uns allen was und auch die unterschiedlich, also auch Malcolm X zum Beispiel war ein guter Freund, ein guter Bekannter von Ali, der hat ja dieses Onkel Tom ebenfalls öfters gebraucht. Genau. Und das hat bei Frazier eine sehr tiefe und weit über den Kampf hinausgehende Verbitterung ausgelöst und trotz gegenseitiger selbstironischer Respektbekundungen in der Pressekonferenz nach dem Thriller in Manila 1975 hat es immer noch, also man hat dort Versöhnungsgesten gesehen, aber trotzdem hängt das dem Joe Frazier noch immer, glaube ich, einfach sehr nach, diese Onkel Tom-Aussage von Ali. Olli, du bist wieder zurück.
Ich bin überrascht, wie schnell du vorankommst, wenn ich immer nicht da bin. Also sensationell. Wir sind jetzt also schon beim Thriller in Manila.
Nein, so weit sind wir noch nicht. Das war nur ein kurzer Abklang, weil das Onkel Tom-Gerede vom Ali dem Frazier so lange nachgehangen ist. Wir sind 1971 im Madison Square Garden, weil da hat nämlich dieser große Kampf stattgefunden und da waren sie alle. Da gibt es unglaubliche Aufnahmen. Bitte schaut euch diese Aufnahmen an auf YouTube, wer da alle reinmarschiert. Sämtliche Soul-Sänger dieser Zeit mit unglaublich schönen Hüten, geilen Mänteln, also da kann man modetechnisch nur einiges lernen. Da wollte jeder dabei sein. Madison Square Garden gehen, glaube ich, 20.000 Leute rein. Mhm. Also einer der größten Boxkämpfe oder ich glaube der größte Boxkampf, der bis dahin überhaupt stattgefunden hat.
Ja, und spannend auch, dass die beiden ja so unterschiedlich waren. Ich weiß nicht, ob du das während meiner kleinen Pinkelpause, was übrigens wunderschön ist, also ich gehe aus dem Studio raus und es ist die Kälte wieder da und kann in den Garten pinkeln und es ist einfach alles so wunderbar, weil es ist dunkel und keiner schaut zu, wenn ich da um 20.35 Uhr draußen bin. Taugt mir voll. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu privat sogar. Der Fraser war ja genau das Gegenteil von Muhammad Ali, oder? Der war der amerikanische
Everybody's Darling.
Ja, eben. Ja.
Naja, Fraser
ist übrigens ein guter Sitcom. Also, das wollte ich auch mal unterbringen.
Genau. Es war so, man hat gemerkt, dass Ali nie mehr so in Form war, dass das nicht dieser Ali war, der vor ein paar Jahren die Lizenz verloren hat. Fraser war nach den Punkten her immer vorn und hat seinen Punktevorsprung so weit ausgebaut, dass Ali in der 15. Runde ein K.O. zum Sieg benötigt hätte. Ja. Es war so, dass er stattdessen selbst nach einem linken Haken Frasers zu Boden gehen musste. Er hat sich nur über die Zeit retten können, aber Fraser hat ganz eindeutig nach Punkten gesiegt. Also das war wieder mal einfach eine Niederlage, Alis, oder die erste große, kann man sagen, die er erst einmal verdauen hat müssen. Ja. Natürlich. Mhm. Im Juni 1971 hat der oberste Gerichtshof dann die verhängte Sperre aufgehoben und erkannte die von Ali genannten Gründe für seine Wehrdienstverweigerung an. Hm. 9 Monate nach der Niederlage gegen Fraser boxt Ali dann das erste Mal in Europa. Vielleicht war es auch jetzt da, dass mein Papa ihn so richtig oder unsere Väter ihn da zur Kenntnis genommen haben. Kann ich nicht sagen. 1971 kämpft er in Zürich gegen den späteren Profi-Europameister Jürgen Bling aus Hamburg.
Ja. Christian, aber das ist schon interessant. Ich meine, Jürgen Blin brauchen wir jetzt bei uns in unserem Podcast, wo wir die Karriere natürlich auch jetzt nur schattieren, ja. Weil man, so viel kannst du bei dem gar nicht in die Tiefe gehen, so viel Tiefen, wie es da gibt. Aber interessant habe ich gefunden, dass zumindest ab dem Zeitpunkt jetzt so viele Auslandstermine gegeben hat bei Muhammad Ali. Die ganzen großen Kämpfe waren ja alle irgendwo nicht in Amerika, außerhalb von Amerika. Und da kommen wir jetzt zum Rumble in the Jungle und zum Thriller.
Wir brauchen Minuten für den Schädel, gell?
Ja, nicht nur das, aber...
Nein, ich möchte vorher etwas sagen, dass nach der Fraser-Niederlage sich Ali erst wieder mal das Recht auf einen neuen WM-Kampf erst verdienen musste und irrsinnig viel potenzielle WM-Gegner schlagen musste. Er hat 4 Weltklasse-Boxer besiegen müssen. Und was der nach so einem Boxkampf, du kämpfst jetzt nicht jede Woche, ist ja immer viel Zeit dazwischen. Er hat Jimmy Ellis, Buster Matthews, Jerry Query und Floyd Patterson, die jetzt
Jerry alle Query nicht sagen. Jerry Query müssen wir unbedingt mehr machen.
Jerry Query müssen wir machen, ja. Und nach 10 Siegen in Folge, ist es dann passiert, dass er 1973 einen Kampf gegen Ken Norton, gegen den hat er auch 3-mal gekämpft, eine zweite Punktniederlage hinnehmen musste, was ihm wieder zurückgehört hat. Er hat sogar einen Kieferbruch erlitten bei dem Kampf, hat sich erst später herausgestellt. Aber er kämpfte weiter, Medien waren natürlich auf seiner Seite, er war bekannt, Sprücheklopferei und psychologische Kriegsführung hat keiner so beherrscht wie er. Mhm. Es ist dann auch sein Spruch gekommen mit Float like a butterfly, sting like a bee, wenn du dich erinnerst.
Ja. Erinnert mich nicht, aber ich kenne ihn, ja.
Ja. Gut. Dann hat er einen Revanchekampf 1973 gegen Norton bekommen. Norton war sehr aggressiv und hat Ali zum Schluss vor allem sehr große Schwierigkeiten bereitet. Aber Ali ist es gelungen in den letzten beiden Runden den müde gewordenen Norton mit Links-Rechts-Kombinationen.
Eigentlich waren es das ist sehr detailliert, was du sagst.
Jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Einen Hauch dünn zu besiegen.
Ja, Wer?
Die Punkterichter haben dann zugunsten von Ali entschieden. Und dann ist es im Januar 94 zu dem wichtigen Rückkampf gegen den zu dem Zeitpunkt schon entthronten Joe Frazier gekommen, den Ali auch gewonnen hat. Okay? Es war ein super Fight. Ein super Fight für das.
Super
Fight. Super Fight. Und dadurch hat sie Ali das dann erst erarbeiten können, dass Ron King den Rumble in the Jungle überhaupt erst möglich gemacht hat. Verstehst du? Deswegen habe ich das einfach ausführen müssen.
Ja, natürlich verstehe ich das. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ich möchte auch noch was ausführen. Ja?
War, ich wollte dadurch sagen, das war so ein extrem langer Weg. Das ist ihm nicht in die Wiege gelegt oder irgendwie vor die Füße gehauen worden. Das hat er sich wirklich
hart erkämpft. Er hat es erarbeitet, unter anderem durch den Jerry Guerry. Das darf man nicht vergessen, dass er den damals auch besiegt hat.
Am Weg zum Titel führt kein Weg an Jerry Guerry vorbei.
Genau, und eins kann ich in dieser Thematik jetzt schon mal mitgeben. Ja? Der Jerry Guerry ist aus Irland gewesen und ist von 1945 bis 1999 am Leben gewesen. Aber mehr dazu etwas später in eurem Leben. Hast du eigentlich Ron King oder Don King gesagt?
Don King, oder?
Habe ich Ron gesagt? Ron King verstanden.
Ah, kann auch sein. Das kann sein, dass mir das passiert ist.
Hey, dafür hast du
aber mich. Danke für die Richtigstellung. Ja,
und ein Dave, der was das sicher jetzt an der Stelle wieder schreibt, bevor er weiß, dass ich die innerhalb des Podcasts noch auf den richtigen Pfad zurückgeführt habe.
Das sollte mir vielleicht vorher... Ja, ich kenne ihn natürlich,
Das hätte man vorher schon schreiben, meinst
du? Ja, ich schreibe ihm jetzt.
Übrigens, Dave, musst du aber schnell schreiben, weil der geht jetzt dann schlafen, bevor er um 12 Uhr ist, in 2 Stunden ist der Podcast online. So, willst du es ihm jetzt schreiben gleich vielleicht?
Wann dann muss es jetzt passieren?
Schreib es ihm jetzt um 20.45 Uhr und ich rede dabei mal ein bisschen über den Rumble in den Jungle, wenn du willst.
Total gern. Vor allem, mir war wichtig, dass du George Foreman gut herausarbeitest. Aber ich lehne mir jetzt einfach mal zurück und höre dir zu.
Ja. Das Problem ist nur, ich weiß gar nicht so viel über den Rumble in den Jungle. Aber schreib du mal schnell.
Also, ich bin schon fertig mit dem Schreiben.
Ah, super. Passt.
Der Gegner bei Rumble in the Jungle war George Foreman. Ein Boxer, der auch in den 90er Jahren nur aktiv war. Damals allerdings schon als alter Mann. Aber er war der Schwergewichts-Olympiasieger von 1964 und er hat 40 Profikämpfe zu dem damaligen Zeitpunkt nicht verloren. Er war ungeschlagen und er hat die meisten Gegner, inklusive Joe Frazier und Norton, innerhalb von wenigen Runden durch ein K.O. besiegt. Was sagt uns das alle? Er war nicht nur ein guter Boxer, er hat einen ziemlichen Punch gehabt, der hat ziemlich fest zuhauen können. Und genauso wie 10 Jahre vorher gegen Sonny Liston, war Ali eigentlich wieder Außenseiter, weil sein Gegner als unbesiegbar gegolten hat. Sie waren sich wieder sehr unterschiedlicher. Foreman war eher wieder der ruhige Typ, ja, den ganz anders als Ali, ja, also so vom Gefühl her, es war in der heutigen Demokratischen Republik Kongo, das Ganze in Kinshasa, das ist über die Bühne gegangen, ist angesetzt gewesen für Herbst 1974. Don King, wie wir jetzt alle wissen, hat das promoted, hat das extrem groß gemacht.
Das ist Ali, der Typ mit den elektrischen Haaren, falls du ihn kennst.
Ja, genau. Die waren beide schon vorher dort. Und im Ali-Film kommt das ja ganz gut raus. Kann man sich auch in Dokus allerdings, kann man das nachschauen. Ali trainiert dort in Kongo und was der Afrika-Bezug und die Roots sozusagen. Und die Leute rufen ihm immer irgendwas zu mit Ali Boumaye, Ali Boumaye, Ali Boumaye. Und da beginnt auch so ein bisschen ein Wandel wieder für den Ali. Er glaubt, er wird angefeuert und er wird ja letztlich auch angefeuert. Aber was heißt Ali Boumaye? Bring ihn um.
Alter.
Ja, schlag ihn tot oder irgendwie sowas. Und das denkt es ja wieder, hey, da haben sie zwei Brüder in die Pappen, aber dieser Hass, den so schwarze Brüder wieder aufeinander haben, das sollte da eigentlich irgendwie umgeleitet sein und das sollte gar nicht, ja, sie gegenseitig treffen, sondern eigentlich als
gemeinsam für die gute Sache.
Gemeinsam für die gute Sache, genau.
Aber hey, der Don King war so ein Dunkelhäutiger und der hat ja das ausgenutzt bis zum Gehtnimmer. Das muss man wirklich mal sagen. Don King, Christian, ein Mann, den wir unbedingt auch mal besprechen müssen, ja? Weil der Typ, der hat es wirklich, also das ist ein ganz schwieriger Fall, sage ich jetzt einmal. Ja? Ja. Also der würde mal vielleicht vorweg dann die andere Signation kriegen. Nicht die wunderbare Theme von Bipo, sondern die Drecksbeidel-Theme. Ja? Weil der, das müsst ihr euch mal vorstellen, der hat ja bereits 2 Morde am Buckel gehabt.
Was?
Ja, Don King, 1954 hat er schon einen Mann getötet, der sein Wettbüro ausrauben wollte. Wettbüro, ja, also das so nebenbei einmal. Und ist aber wegen Notwehr freigesprochen worden. Und 1967 hat er nur mal einen Mitarbeiter seines Glücksspielgeschäfts getötet, der ihm $600 geschuldet hat. Er hat mit einem Pistolenknauf da zu Tode geprügelt.
Und ist ebenfalls freigesprochen worden, oder wie?
Ja, scheinbar. Das müssen wir noch ein bisschen genauer in die Tiefe hineinarbeiten, aber das ist ein heftiger Typ.
Absolut, ja. Nächster Held, Anti-Held, Don King.
Mhm. Genau.
Ja, so, Christian. Ali hat Rumble in the Jungle gewonnen. Er hat seinen Trick angewandt, Rope-a-Dope hat er das genannt. Nachdem der Ali Shuffle im mittlerweile schon höheren Alter nicht mehr funktioniert hat, hat er so eine Technik entwickelt, wo er sie in die Seile fallen hat lassen und die anderen haben auf ihn einprügeln können und er hat mit Hilfe der Seile diese Schläge eigentlich relativ gut immer abfedern können. Wow. Die anderen sind allerdings konditionell eingegangen. Er hat ihn in Georgia wieder mal verbal fertig gemacht, ja, mit ist das alles George, ich habe mehr erwartet, meine Großmutter schlägt härter und so, wie man es aus Rocky-Filmen kennt. Er hat dann in der 8. Runde 2 schnelle Links-Rechts-Kombinationen, insgesamt 9 aufeinanderfolgende Kopftreffer und Foreman geht zu Boden. So war das mit dem Rumble in the Jungle. Mhm. Ali hatte den Titel, den man ihn 7 Jahre zuvor aus politischen Gründen aberkannt hatte, zurückgewonnen und brach als 2. Schwergewichtsprofi nach Floyd Patterson das ungeschriebene Gesetz. Achtung, Doppelpunkt, zuhören nur mehr. They never come back.
Never come back. Ja. Sehr gut, sehr gut. Bravo, Muhammad Ali. Wie ist es weitergegangen? Er hat dann etliche Titelverteidigungen gehabt, bis es dann irgendwann zu seinem Karriereende kam. Genaueres von Christian Weniger, dem Mann. Nein,
er war mal erstens einmal, man muss ja dazu sagen,
Boxgeschäft, dem Sigi Bergmann des Podcasts. Auch die gleiche Stimme im Übrigen.
Ist es so?
Kannst du das mit der Sigi Bergmann Stimme, nur die Titelverteidigungsphase vielleicht, ein bisschen mit der Sigi Bergmann
Stimme. Wie geht die Sigi Bergmann Stimme?
Das kannst du selbst besser als ich, der das jemals sagen, Kind. Es ist schon ein bisschen lang mittlerweile, der Podcast. Ich finde schon gar keine richtigen Worte mehr.
Ja, es ist ein sehr langer Podcast für unsere Verhältnisse jetzt, gell? So lange haben wir schon lange nicht mehr gemacht, Olli.
Ja, kurz und knackig, so wie du mir
kurz
heute im Laufe
knackig,
des Tages
geschrieben. Wie wir es uns gewünscht haben. Die erste Titelverteidigung war gegen einen relativ unbekannten Boxer Chuck Webner. Der hat auch bis zur 15. Runde durchgehalten, hat alle sogar zu Boden geschickt, hat aber dann trotzdem durch einen technischen K.O. verloren. Aber viel wichtiger war, dass er eine Inspiration war. Und zwar hat dieser Kampf Chuck Webner gegen Ali als Inspiration gedient für einen jungen, aufstrebenden Drehbuchautor und Schauspieler, nämlich Sylvester Stallone.
Das ist ja unglaublich. Das heißt, der Chuck Webner
ist Rocky. Ja.
Das ist ja nicht zu fassen. Nur nie gehört, aber
Rocky
ist
schon,
Rocky.
Oder? Ja.
Aber Rocky schon. Ja, du hast vollkommen recht. Also das ist einmal ein absoluter Mehrwert, den du da in diesem Podcast mal wieder bringst. Vielen Dank dafür.
Ja, bitte
Chuck
gern.
Wepner. Mhm. Zudem kann ich euch Folgendes sagen, er ist 1939 geboren und er lebt noch. Genauso wie der Don King übrigens, der lebt
auch. Ist er noch im Gefängnis?
Wer, der Chuck Wepner?
Chuck Wepner, ja.
Muss ich ein bisschen scrollen. Späteres Leben. Vielleicht.
Weiß man nicht.
vielleicht. Die Antwort ist vielleicht.
Aber mehr dazu im Chuck Wepner. Pot. Am 1. Oktober 1975 hat der dritte Kampf gegen Joe Frazier stattgefunden, und zwar in Manila, Philippinen. Angelehnt an Rumble in the Jungle war das dann der, wir haben es eh schon erwähnt, Thriller in Manila. Und das ist bis heute der am besten vermarktete Schwergewichtskampf überhaupt.
Der hat die Massen gezogen.
Der hat die Massen gezogen, nicht nur TV, sondern es war weltweit ein ganz, ganz großes Ding.
Entschuldigung, Christian, jetzt, ich nutze die Gelegenheit, mich ein bisschen währenddessen gleichzeitig quasi in the Making mich ein bisschen zu informieren über Chuck Wepner, weil mir das so interessiert. Und du hast gesagt, Rocky, ja? Und der Chuck Wepner, der hat zum Beispiel auch wieder Muhammad Ali, auch gegen einen Wrestler gekämpft, und zwar gegen Andre the Giant, den wir alle kennen und lieben. Und das ist ja auch witzig, oder? Weil Rocky kämpft ja gegen Hulk Hogan dann.
Ja, also das sieht man, wie alles zusammenhängt.
Das greift oder? Alles wie ein Zahnrad greift.
Das ist alles. Und jetzt plötzlich macht alles Sinn. Plötzlich
jetzt macht alles Sinn, ja.
110 alles. Minuten Sinn.
Ja. Bitte weiter.
Thriller Manila. Frasers Trainer Eddie Fudge, den du jetzt wahrscheinlich auch wieder kurz den recherchieren wirst, hat den Kampf dann nach Runde 14 abbrechen lassen, weil Fudge. Das Auge des von Frazier einfach schon völlig zugeschwollen war. Genau. Was war dann noch? Dann war eben das von dir zitierte 1976, war dieser Schaukampf gegen den Wrestler Antonio Inoko.
Inoki,
genau. Auch 77 hat er seinen Titel gegen Ernie Shavers und so und Alfredo Evangelista verteidigt. Dann ist ein neuer Kampf gegen Ken Norton gefordert worden, auch angesetzt worden. Und nach dem Sieg gegen den Ken Norton hat der 36-jährige Ali seinen Rücktritt vom Boxsport bekannt gegeben. Er hat gesagt, er zieht sie zurück. 1978 war das. Ich möchte das Leben, ich genieße alles, ich bin der Beste aller Zeiten, ich bin nur immer schön, mich hat nie irgendwer erwischt und so weiter.
Ja, und er hat gemerkt, dass du mittlerweile auf der Welt angekommen bist und dass eine gewisse Ablöse, das hat er gespürt.
Das hat er gespürt, und was er auch gespürt hat, ist nämlich seine Parkinson-Erkrankung. Mhm. Und die war zu dem Zeitpunkt, hat man es bei der Aussprache, wie er gesprochen hat, einfach schon gemerkt, dass das undeutlicher wird. Und ja, so war das. Im Herbst 1980 hat er sein viertes Mal probiert, Weltmeister zu werden. Gegen Larry Holmes, das war ein früherer Sparring-Partner von ihm. Wieder von Don King promoted. Ali war aber chancenlos. Da war er einfach schon wirklich sehr, sehr weit über den Zenit hinaus.
Man muss ja sagen, dass der Larry Holmes
ist, beendet worden.
Ist ja auch einer der besten Jabber aller Zeiten.
Genau, bei dem Schlag Jab denke ich ganz oft an Yabing, was ja in der Nähe von deinem Wohnort ist. Jabbing.
Ja, absolut.
Ich trinke einen Schluck Tee, weil ich ja noch immer so husten muss.
Ja, es ist eine abrupt geschlagene Gerade mit der Führhand für diejenigen, die das nicht gewusst haben.
Genau. Ja, so war das noch.
Ja, das war es dann eigentlich, ja.
Naja, noch nicht ganz. Es war nur ein großer Auftritt.
Was ist mit der Drama auf Bahama?
Drum of Bahama? Sagt man gar nichts.
Naja, 11. Dezember 81.
Was war da?
Ja, der letzte Kampf gegen Trevor Burbick. Er wollte ja die Karriere nicht auf diese Weise beenden. Dann hat er das Drama auf Bahama gegeben. Ja, ja. Allerdings war er da von der Krankheit schon sehr gezeichnet und hat dann klar nach Punkten da verloren.
Er ist ja zumindest auf den Beinen geblieben, ne?
Ja, ja, er hat schon aufblitzen lassen ab und zu sein früheres boxerisches Können. Ja, danke Christian für diesen tollen Podcast. Ich sag, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, manche sagen auch 2 Wochen. Und, Entschuldigung Christian, du wolltest noch sagen, wir haben einen Spaß gemacht.
Nein, ich verstehe. Du weißt, dass ich jemand bin, der einen guten Spaß auf jeden Fall
versteht. Ja, und du bist vorhin einer, der einen guten Einstünder wertschätzt. Und das eine oder andere Mal dann auch sehr zum Ende des Podcasts schon ein bisschen hingeleitet. Mit liebevoller, aber doch liebevoller väterlicher Hand, möchte ich fast sagen, hast du schon das eine oder andere Mal zum verfrühten Ende geleitet und deswegen haben wir gedacht, mach ich das jetzt einmal. Aber bitte, du darfst, ich zieh's nicht konsequent durch, weil ich bin nicht so der konsequente Typ.
Das heißt, wir erwähnen das gar nicht mehr, dass er das Feuer dann entfacht hat bei den Olympischen Spielen zum Beispiel.
Nein, erwähn's nicht mehr, bitte.
Ja, und dass er gestorben ist dann, okay.
Ach so, doch, das vielleicht, aber das, wo steht denn das? Das finde ich jetzt
gar nicht. Wikipedia steht schon, dass er gestorben ist.
Ah, da unten, da geht es noch weiter. Ich habe jetzt nur
seit... Na Leute, wir kommen zum Ende. Genauso wie das Leben von Muhammad Ali am 3. Juni 2016 zu einem Ende gekommen ist. Ich kann euch nur zum Abschluss empfehlen, es gibt wirklich gute Dokus über ihn. Es gibt den Film Ali, den ich euch auch empfehle. Und mehr bleibt mir eigentlich nicht mehr zu sagen. Außer, lieber Olli, was hast du lieber? Schmetterlinge oder Bananen?
Boah, das ist im Zusammenhang mit dem Muhammad Ali natürlich sehr schwierig, weil er ja auch eine Schmetterhand gehabt. Aber Bananen.